Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu Folge 100 meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Moin Maximilian Otto und wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, moin, vielen Dank für die Einladung. Jubiläumsfolge höre ich gerade raus. Das freut mich. Ja, mein Name ist Maximilian Otto. Ich bin aktuell Leiter der Eliteschule des Fußballs in Bremen mit meinem Kollegen zusammen und habe eine A-Lizenz, habe insgesamt jetzt fast 20 Jahre Trainererfahrung auch in sämtlichen Nachwuchsbereich wie St. Pauli, Werder Bremen, im DFB-Talentförderprogramm, Auswahlmannschaften, also im Großen und Ganzen im Trainerwesen fast alles im Nachwuchsbereich mal durchgemacht und jetzt insgesamt schon im 10. Jahr in dieser Schule.
Sehr cool. Und du hast ja diesen KI-Mentor entwickelt. Vielleicht gehen wir da einmal drauf ein. Der Grundgedanke ist ja auch so ein bisschen, dass Spieler eigenständig was machen können. Ich finde dieses Thema Eigenständigkeit ganz wichtig auf jeden Fall. Von daher nimm die Hörer da mal mit, was es damit auf sich hat.
Ja, sehr gerne. Also ich habe mit einem Kollegen zusammen MyHodge gegründet, einen Mentor, der immer verfügbar ist. Bevor ich auf den Mentor eingehe, würde ich gerne so ein bisschen, du sagst das Thema Eigenständigkeit, vielleicht schon mal auf die Lebenswelt der Kinder eingehen, die wir meiner Erfahrung heraus aus der Schule, aber auch aus den Nachwuchsbereichen im Fußball, im Nachmittagsbereich haben wir aktuell sehr stark die Lebenswelt institutionalisiert. Und es gibt irgendwie kaum noch Möglichkeiten dazwischen oder kaum Zeitfenster, die sind meistens mit Transfers verbunden. Und das führt oft dazu, dass wir Kids haben, die eher konsumieren als produzieren und ergibt eine Menge Druck auf das Training, weil die neben dem Bolzplatz, neben inhaltlich spielen und so weiter, sämtliche Sachen. Und da haben wir uns, wie können wir denn da vielleicht Trainer unterstützen, aber vielmehr den einzelnen Spieler. Und unser Vorbild, MyHodge, der Name deswegen, weil von Dirk Nowitzki, der Mentor, Holger Geschwinder, Hodge genannt wurde. Und der eine konstante Begleitung in Dirk Nowitzkis Ausbildung war, sowohl sportlich, aber auch auf. Und wir sind der Überzeugung, dass jeder Spieler einen Mentor haben sollte, wegen des Rollenbildes. Der Trainer hat seine, der sportliche Leiter hat seine Ziele. Aber die Eltern haben ja auch eine Rolle in dieser ganzen Sache. Und dann in unserem Verständnis sollten sie auch die Elternrolle übernehmen und nicht nochmal eine Ausbildungsrolle oder eine Trainerrolle und Feedback geben. Und so kam es zustande, dass wir überlegt haben, weil es natürlich sehr schwer ist, einen Mensch, es wäre im Idealfall ein Mensch, einen Mentor zu finden und zu haben und der die Kinder konstant in der Ausbildung begleitet. Und so haben wir den KI-Mentor oder den Hodge gegründet, der von der Verfügbarkeit her immer da sein kann. Wenn es einen Spieler braucht, wenn der Spieler verfügbar ist dafür, also da sind wir bei Resonanz, wenn der Spieler ins Auto kommt und Mama, Papa haben ihre Emotionen und wollen gerade was loswerden, heißt das nicht, dass der Spieler gerade Feedback möchte und dafür offen ist oder verfügbar ist. Und der Mentor ist da, wenn der Spieler es braucht, wenn er die Resonanz dafür hat. Und deswegen haben wir den KI-Mentor gebaut.
Du hattest ja gesagt, dass jeder Spieler einen Mentor haben sollte. Und du hast natürlich auch diese Problematik angesprochen, dass jetzt vielleicht nicht jeder Spieler direkt Zugriff auf ja, einen echten Menschen hat. Wie siehst du diesen Aspekt? So ein KI-Mentor hat ja trotzdem irgendwo was Unpersönliches. Also das kann man natürlich als Nachteil ansehen, aber wie bewertest du diesen Nachteil?
Ja, natürlich. Es ist digital, es ist wieder etwas am Handy oder am Laptop oder je nachdem, welches Endgerät man nutzt. Und wünschenswerterweise wäre es ein echter Mentor, ein Mensch, aber Ich glaube, es ist besser, einen digitalen KI-Mentor zu haben als keinen. Und er bewirkt auch, er hat auch ein paar Vorteile. Er ist, diese Unpersönlichkeit ist ja auch berechnend irgendwo. Also es gibt keine Emotionen, weder negative noch positive. Der ist neutral. Der bewertet dich nicht. Der gibt dir ein Feedback nach den Standards, die er hat, und bewertet deine Bewegung danach oder deine Fragen danach. Und das kann auch natürlich ein Vorteil sein.
Ja, finde ich gut, vor allem, weil man ja vielleicht dann auch beim, ja, na gut, wenn du natürlich einen Mentor hast, dann sage ich mal, ist auch eine gute Vertrauensbasis wahrscheinlich da, aber
Ja.
nichtsdestotrotz gibt es vielleicht auch mal eine Frage, ja, die man irgendwo für sich behalten möchte, wo man nicht direkt mit jemand anderem drüber sprechen möchte, und dann ist vielleicht so ein KI-Mentor eine ganz gute Alternative, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja.
Ja, also ich denke, eine KI anzulügen, ergibt ja gar keinen Sinn. Also welches Bild soll die KI kreiert ja kein Bild von dir. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Von dem Hintergrund kann man da wirklich alles fragen und alles besprechen und hat immer eine Begleitung da, dass es bei einem menschlichen Mentor nicht ist. Und eine andere Stärke ist, dass der Mentor, der ja auch nur ein Mensch ist, der auch sein Leben hat, der auch familiäre Themen vielleicht hat oder andere berufliche Themen und ist vielleicht einfach nicht so verfügbar in dem Moment, auch wenn er da ist. Also der muss ja auch immer sich auf dich einlassen und in Resonanz mit dir gehen. Und das muss er auch erstmal leisten können. Und das Thema hat ein digitaler Mentor natürlich nicht.
Du hattest ja die Lebenswelt und diese Institutionalisierung angesprochen, und dann bist du auch nochmal auf das Konsumieren und das Produzieren eingegangen. Und das ist auch irgendwie ein Thema, was ich als Trainer halt beobachte, dass man auf der einen Seite das Gefühl hat, vielleicht brauchen auch Jugendspieler noch so ein bisschen dieses Extrinsische. Und auf der anderen Seite stellt man sich dann, zumindest war es bei mir auch so, und ich habe es auch bei Trainerkollegen mitbekommen, dass die sich dann eben die Frage auch stellen, ja, wie viel gebe ich jetzt rein und wo bin ich vielleicht eher geduldig, und lass die das quasi ja selbst entwickeln. Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Einmal, wie stehst du generell so zu diesem Thema extrinsisch was reingeben versus vielleicht abwarten und geduldig sein? Und auf der anderen Seite, wie hängt dieses Thema, dass man vielleicht mehr in der Konsumentenrolle ist, für dich auch einfach mit der Lebenswelt nochmal zusammen? Also sorgt diese Institutionalisierung auch stark dazu, dass die Spieler gar nicht mehr dazu so richtig in der Lage sind?
Ja, dazu kann ich gleich nochmal zwei Beispiele nennen. Einen aus meiner Examensarbeit und einen aus meiner letzten Fortbildungs aus meiner letzten Fortbildung. Aber vorab vielleicht nochmal das Thema, ja, extrinsisch, intrinsisch, jetzt wenn wir über Motivation reden, gibt es ja grundsätzlich erstmal jetzt nicht, ob das eine besonders gut oder das besonders schlecht ist. Man sollte es halt wissen, was den Spieler in der Form motiviert. Wenn wir aber darüber sprechen, den Input des Trainers, ob der jetzt explizit oder implizit ist, ob es jetzt wird ja noch mal, muss man auch noch mal ausdifferenzieren, ist es instruierend oder ist es stimulierend? Und ich glaube, dass das ein Werkzeug sein kann. Und natürlich liegt es in der Aktualität und aufgrund der Lebenswelt näher, vielleicht stimulierend zu sein, wenn man deduktiv arbeitet, aber auch mal sich zurückzuhalten, jetzt beispielsweise aus der Ballschule heraus, zu sagen, okay, ich coache nicht, sondern ich verändere Regeln und so weiter und lasse die Kinder das aktiv entdecken, sind auch sehr gesunde Wege natürlich jetzt in der aktuellen Lage, dass es halt viel institutionalisiert ist. Was ich jetzt festgestellt habe im Rahmen der Arbeit mit MyHodge, dass dieser digitale Mentor wie eine Art, man braucht eine Eigeninitiative dafür. Und da hört schon das Konsumieren eigentlich auf. So, man muss aktiv sich damit beschäftigen, den Mentor aktiv fragen, aktiv Feedback einholen, Man kann in der Situation nicht warten, da kommt keiner auf dich zu. Das muss von dir kommen. Und das finde ich nochmal eine ganz wichtige Situation. Und das habe ich, ich glaube, vor 2 Wochen in der Fortbildung mit Stützpunkttrainern gesehen, wo wir auch das Thema Hybridtraining in dem Sinne, wie kann man digitales Training mit dem Training auf dem Platz kombinieren? Und da hatten wir auch eine U16-Landesauswahl mit dabei. Und die haben die Aufgabe bekommen, dass sie gemeinsam mit dem Hodge, der ja auch Trainingseinheiten ausarbeiten kann und Trainingspläne gestalten kann, sich auf Grundlage ihrer Stärken und ihrer Schwächen ein Training auszudenken. Und wir haben die Situation, dass der Mentor läuft ja auf einer Chat-Ebene und die Spieler haben zum Beispiel den Trainingsvorschlag nicht verstanden. Lag zum Beispiel dann vielleicht mal an dem Prompt, dass sie gesagt haben, ja, was willst du verbessern? Stabi und schwacher Fuß. Ja, und so eine Aussage ist natürlich für so einen KI-Mentor sehr schwierig dann darauf, und er macht darauf eine Trainingseinheit. Und die Frage ist, was kommt dabei raus? Also war das zum Teil nicht so ganz verständlich auf der anderen Seite. Und was war die Konsequenz? Die Konsequenz war, dass mehrere Spieler oder Spielerinnen um Hilfe gewunken haben. Das heißt, das Thema Problemlösung oder sich damit auseinanderzusetzen nochmal, das war überhaupt nicht gegeben. Die haben direkt menschliche Hilfe gerufen, also die Trainer gerufen, die sie da unterstützen sollten, weil sie an eine Stelle da schon kamen, wo sie nicht mehr weiterkamen. Da habe ich gefragt, ja, aber ihr macht das doch täglich, das ist ein Chat, ihr könnt doch fragen. Fragt den Mentor doch nochmal, sagt, das verstehe ich nicht und geht doch damit mal in den Austausch und dann gucken wir mal weiter. Aber es ging sofort hier, Hand hoch, nee, geht nicht. Und das ist ein ganz spannendes Themenfeld, einfach um in diesem Konstrukt konsumieren, produzieren, Problemlöseorientierung, die mir eine starke Rückmeldung einfach gegeben hat, in der ich auch nicht mehr erwartet habe tatsächlich, wo ich mir schon sehr sicher war, dass das in diese Richtung geht und habe mich da auch eigentlich immer innerlich, habe ich ein bisschen geschmunzelt darüber, ein bisschen gefreut, dass es so war, auch wenn es mir dann in der Situation leid getan hat, aber weil ich es irgendwo bestätigt gesehen habe. Vielleicht dazu, ich habe in meiner Bachelorarbeit ein didaktisches Konzept für den Kinderfußball entwickelt, wo es genau schon, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber wo die Entwicklung so ein bisschen mit Ganztagsschule losging und man das auch so ein bisschen vorahnen konnte, wo es hingehen könnte. Und in der ging es einfach darum, ähnlich auf dem Bolzplatz, ich gebe ganz viel Material rein, gebe den Kindern Raum, Zeit und Ort, legt los, waren alles begabte Kinder, macht mal. Und aus diesem Theoriekonstrukt, was ich jetzt stark verkürzt habe, war ich in meiner Examensarbeit, dann im Referendariat habe ich Elite-Schüler und Schülerinnen des Fußballs waren in den Jahrgängen 5 bis 7 gemeinsam spielen lassen. Und die haben 1:1 Trainingseinheiten aus ihrem Nachmittagsbereich, also vom Leistungszentrum, vom Stützpunkt, von anderen Vereinen einfach kopiert. Und dann sind wir in die Gespräche gegangen. Warum hast du das gemacht? Ja, dann kann ich besser dribbeln. Und warum? Ja, dann das brauche ich fürs Spiel. Und dann, ja, warum das? Brauche ich fürs Spiel? Brauche ich fürs Spiel? Ja, aber gespielt hat keiner. Die haben nicht gespielt, die haben das einfach kopiert. Was aber klar wurde auch, und dass sie durch solche Einheiten mehr miteinander gesprochen haben. Die haben kooperiert, die haben sich nicht mehr duelliert, die haben miteinander gesprochen, die haben sich gegenseitig nicht mehr angemeckert und haben konstruktiv gebaut. Was auch in meinen Vorstellungen ein ganz wichtiges Thema ist, dieses Bauen. Es ist ja unfassbar professionell heutzutage, wenn der Platz aufgebaut ist, die Kinder kommen in vorgefertigte Felder und ich will das auch gar nicht klein oder negativ reden, nur ich denke, dass man immer wieder über ein sowohl als auch nachdenken sollte. Was macht das mit denen? Der Raum und Zeit und Ort ist halt komplett von uns wieder vorgegeben und früher war es vielleicht so, und ich will auch gar nicht so viel, dass früher alles besser war, aber es waren Sachen, die uns heute vielleicht einfach fehlen, wo man ein bisschen hingucken kann. Wir sind auf dem Bolzplatz, auf einer Wiese, wo auch immer hingegangen, da stand ein Baum, dann haben wir einen Rucksack dahin geworfen, daraus ist ein Tor entstanden. Dann war das Tor vielleicht zu groß, dann haben wir es korrigiert, dann war es ein bisschen kleiner, dann war es vielleicht zu klein. Das heißt, wir haben da schon ein räumliches oder unsere auf einer kognitiven Ebene unser räumliches Orientierungsverständnis deutlich verbessert und haben die Größe dann des Spielgeschehens angepasst. Genauso, wenn wir Teams eingeteilt haben nach Stärken, Schwächen. Wir hatten auch keine Leibchen. Ja, wir haben vielleicht auch mal ohne Leibchen Fußball gespielt. Wie anstrengend ist das in der kognitiven Wahrnehmung, Mitspieler zu haben ohne Leibchen und sie trotzdem zu erkennen. Ja, deswegen will ich jetzt nicht nur immer das professionalisierte Klein- oder Schlechtreden. Ich denke nur, dass wir Kompetenzen erworben haben früher, die durch einen Trainingsbetrieb auf der Ebene vielleicht nicht stattfinden, wo man auch nochmal drüber nachdenken kann, ob man nicht diese Elemente auch einbauen kann.
Du hast ja jetzt im Zusammenhang mit dem KI-Mentor schon so ein bisschen die Möglichkeiten angeschnitten, wie man Eigenständigkeit fördern könnte. Was mich nochmal interessieren würde, vielleicht mal unabhängig von dem KI-Mentor, den man da mit Sicherheit auch noch heranziehen kann, aber in so einem klassischen Trainingskontext, ich stehe als Trainer mit meinen Spielern auf dem Platz und überlege mir jetzt, okay, zum einen gebe ich natürlich auch irgendwie Dinge vor, aber ich will jetzt gezielt das Thema Eigenständigkeit akzentuieren. Wie könnte ich das praktisch als Trainer machen?
Ja, also grundsätzlich vielleicht nochmal ein Satz zu dem Mentor, durch zum Beispiel, warum wir die Videoanalyse gemacht haben und überwiegend auch gucken, dass es individualisiert und technikorientiert ist. Natürlich kann der auch andere Sachen analysieren, aber da ist so bei uns oder bei mir die Auffassung, in einem Mannschaftskontext probiert man sich nie so aus, wie man es alleine macht. Man probiert nicht nochmal die Hüfte zu verändern oder den Fuß. Ich will ein Beispiel nennen, Flugball. Oder Flanke soll trainiert werden und es gibt immer einen Receiver in der Mitte. Kommt der Ball einmal nicht, kommt der Ball zweimal nicht, will der was sagen. So, das heißt, du wirst immer eine gewisse Sicherheit eingehen. Und du probierst dich nicht mehr aus, du veränderst die Fuß- oder Hüft- oder Knie- oder Oberkörperstellung entsprechend nicht und gehst nicht ins Risiko. Und das ist noch ein Grund, warum ich sage, es ist unfassbar wichtig, auch Sachen mal für sich und alleine zu üben. Da unterstützt dich der Mentor mit einem KI-Feedback, gibt dir Empfehlungen oder einen Coaching-Punkt, worauf du achten kannst, was du vielleicht nochmal verändern kannst. Und ich glaube, jetzt um deine Frage weiter zu beantworten, diese Eigenständigkeit, das zu machen, für sich erstmal zu erkennen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, die sind ja oft auch vielleicht gemeinsam mit dem Trainer kommuniziert. Ich glaube, Thomas Tuchel hat mal gesagt, dass der Trainer sich als Trainer als Dienstleister der Spieler sieht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung in Anspruch nehme, welcher Form auch immer, sei es handwerklich oder Friseur oder wie auch immer, dann habe ich eine Vorstellung davon, was rauskommen soll. Und ich weiß nicht, ob unsere Spieler immer eine Vorstellung davon haben, was rauskommen soll. Und das soll dann auch mit der Formulierung und dem Festhalten von Zielen über den Mentor gewährleistet werden. Es gibt ein Erfolgstagebuch, das heißt, wenn du mit dem Mentor eine Technik, eine Taktik oder was auch immer vereinbart hast zu üben, dann wird er dich auch fragen, ob du es gemacht hast. Und du kannst entscheiden, ob es dir gelungen ist. Und dann kommt es in dein Erfolgstagebuch oder eben halt auch noch nicht und wird so dokumentiert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man so ein Tool, was jetzt zum Beispiel auf den Spieler ausgeschnitten ist, auch ins Trainerwesen oder in den Mannschaftskontext einbauen? Es wird perspektivisch ab Frühjahr ein Tool für Trainer geben, um die Spieler besser zu unterstützen, aber vom Trainer aus. Um den Trainer auch nochmal die Arbeit ein bisschen zu vereinfachen, um eine Schnittmenge zu bilden. Aber jetzt in der Situation lässt es sich auch schon recht gut einbauen. Man kann beispielsweise die Trainingseinheit so aufbauen, dass man vor der ersten Einheit das Trainingsgelände öffnet, den Platz öffnet und Material zur Verfügung stellt und dass man die ersten 10, 15 Minuten die Spieler selbst machen lässt. In Verbindung mit dem Mentor sich filmt, gegenseitig filmen, dass sie alleine da einfach für sich auch üben können. Dadurch haben wir halt die Möglichkeit, dass diese Übungsphasen vielleicht nicht mehr im Training stattfinden müssen. Das kann dann davor sein. Dadurch entwickelt sich wieder ein bisschen mehr an Zeit für den Trainer. Man kann über diese Tools Hausaufgaben geben. Es gibt ja auch verletzte Spieler, die sich vielleicht im athletischen Bereich ein bisschen fit machen müssen. Die müssen vielleicht nicht dann zum Platz. Können natürlich auch, aber es eröffnet nochmal durch diese Digitalisierung Trainern die Möglichkeit, ihr Zeitfenster, was ich ja eben schon gesagt habe, dass das sehr komplex ist, was alles in diesen paar Trainingseinheiten nachmittags stattfinden muss, so zu nutzen, dass das mehr im Mannschaftsgefüge genutzt werden kann, sei es Spielorientierung oder eine taktische Orientierung, wie auch immer. Man lagert ein bisschen was aus. Ohne dass man sagen kann, es ist außerhalb der Reichweite sozusagen für die Spieler und für den Trainer.
Ja, ich finde auch auf jeden Fall, als Trainer bist du ja in deinen Möglichkeiten irgendwo begrenzt, jedem einzelnen Spieler gerecht zu werden. Einfach aufgrund der Anzahl an Spielern kannst du ja jetzt nicht gleichermaßen auf jeden irgendwie optimal eingehen. Von daher glaube ich, steckt da ganz viel Potenzial drin, wenn man die Spieler dazu befähigt, dass sie auch ja selbst ihre eigene Entwicklung irgendwo steuern und sich selbst auch Gedanken über ihren eigenen Fortschritt machen. Und wenn ich dann an so Dinge denke, wie du hast ja angeschnitten, dass man auch zusammen Ziele vereinbart, auch da kann man ja die Spieler dann auch noch mal mehr, naja, mit ja mehr dazu auffordern, dass sie eigenständig sind, eigenständig Ziele formulieren und da kann dieser KI-Mentor dann ja auch wieder hilfreich bei sein.
Ja, absolut. Ich erinnere mich gerade an eine Situation bei uns im Frühtraining, wo wir auch viel mit Zielen arbeiten und gearbeitet haben. Hatte ein Spieler, nachweislich ist er immer, es ist ganz wenig zurückgelaufen, ist einfach immer vorne geblieben. Und es gab natürlich dann auch entsprechende Kritik. Im Kontext der verschriftlichten Ziele haben wir dann festgestellt, dass er seine konditionellen Eigenschaften verbessern will, weil er denkt, er hat zu wenig Ausdauer. Und das war der Grund, warum er vorne stehen geblieben ist. Wir hatten ganz andere Themen mit ihm, weil wir dachten, das wäre vielleicht ein Persönlichkeitsthema. Und weil wir ihn überhaupt nicht als konditionell schwach angesehen haben. Und erst durch diese Kombination, dass wir beide diese auf die Ziele geguckt haben und dann auch gemeinsam korrigiert haben, sind beiden Seiten nochmal Themen aufgefallen, wo sie einfach komplett aneinander gedacht haben, aneinander vorbeigedacht haben. Und das nähert dann natürlich auch nochmal Spieler und Trainer an. Und ich gebe dir da vollkommen recht. Also sowohl im Leistungszentrum, die ja schon auch eine recht hohe Personaldichte im Verhältnis zum Spieler haben, ist es sauschwer, individualisiert die ganzen Spieler im Blick zu haben. Wir haben bei uns im Frühtraining auch schon oft darüber gesprochen, ob wir jetzt sagen, wir machen so ein Mentoring, dass ein Spieler eine gewisse Anzahl an Spielern oder Entschuldigung, ein Trainer eine gewisse Anzahl von Spielern fest als Mentor implementiert. Aber da ist auch wieder das Thema, okay, wir sind Gatekeeper, wir bleiben Gatekeeper. Wie viel Zeit können wir darin investieren? Ist es so, dass der Spieler sich uns so in der Form anvertraut oder nicht? Und in meinen Augen geht es nicht dran vorbei, die Eigenverantwortlichkeit der Spieler zu stärken und die mehr dahin zu bekommen, sich mehr mit ihren eigenen Stärken, Schwächen, Zielen und sich selbst auseinanderzusetzen, damit sie halt auch ein Stück weit die Dienstleistung des Trainers einfordern können.
Ich hatte schon eine Folge mit Andreas Gescheider aufgenommen, von B42. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, weil wenn ich jetzt an dieses Hybrid-Training denke, dass, naja, ich digitales Training mit echtem Training auf dem Platz, in Anführungszeichen, dann kombiniere, dann stellt sich ja auch die Frage so zum Thema Verantwortung, ab welchem Alter sollte man solche Dinge dann machen, also ab welchem Alter sollten Spieler quasi mit dem Handy in der Hand da, weil er hatte das auch so ein bisschen kritisch gesehen und meinte erst ab einem gewissen Alter. Ja, wie stehst du zu diesem Thema?
Ja, voll, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und ich glaube nicht, dass ich da eine pauschale Antwort für habe. Also ich denke, dass das, also klar, unsere Tools unterscheiden sich ja sehr, ergänzen, würden sich aber auch sehr gut ergänzen. Ja, also mit B42 im athletischen Bereich, auch was content-orientiert ist, finde ich super spannend, sehr interessant. Das ganze Netz ist ja auch voll von Content, aber nicht qualifiziert hochwertigen Content. Also, was die Spieler da zum Teil danach machen, da kann man auch nochmal drüber nachdenken, wie so ein qualifizierter Content aussieht für Spieler. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es dann losgeht, wenn der Spieler ambitioniert ist und wenn der Spieler üben will. Das wäre so für mich ein Punkt. Und wenn dann und gerne auch begleitet ein Spieler mit da würde ich jetzt das Handy als solches nicht nur verteufeln. Also Ich bin sehr kritisch gegenüber. Wir haben jetzt mittlerweile in der Schule auch ein Handyverbot, was ich sehr begrüße, weil es einfach nachweislich sämtliche Themen mit sich bringt. Auf der anderen Seite ist es ja auch die Alternative, gehen die Kids noch raus und bolzen? Auch nicht. Und wenn das ein Weg ist, wo wir sozusagen Bolzplatz 2.0 kreieren können, weil der Spieler eine Aufgabe bekommt, weil er sich filmt, weil er Feedback sich einholt, dann soll er das Handy nutzen, in meinen Augen, bevor er gar nicht rausgeht. Aber deswegen schwierig zu sagen nach einer pauschalen Alterszugänglichkeit jetzt in dem Fall.
Du hattest ja gerade so diesen Unterschied in der Qualität des Contents angesprochen. Und das ist ja, glaube ich, wenn wir dann über Eigenständigkeit reden, ein ganz wichtiges Thema, weil natürlich kann sich ein Jugendspieler irgendwie bei YouTube und Co. dann informieren. Aber ob das gut ist, sei dann mal dahingestellt. Und der Spieler muss ja irgendwie dazu in der Lage sein, das unterscheiden zu können. Und dahingehend braucht er dann ja vielleicht auch ein bisschen Unterstützung. Also hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, wie diese Unterstützung aussehen kann, damit man nicht, man will ja als Trainer nicht jedes Mal gefragt werden, hier ist das gut, was ich mir da angeguckt habe, sondern die wollen ja dann auch irgendwie eigenständig das machen, ja.
Ja, also grundsätzlich finde ich erstmal gut, sie kopieren etwas und sind auf dem Platz, auch wenn es vielleicht das Falsche ist oder nicht das, was, ne, ich denke jetzt mal an Flugball. Es gibt wahrscheinlich tausend verschiedene Videos auf den in den sozialen Medien, wie ein Flugball gespielt wird. Und selten ist einer, der spielnah ist, mit einem Andribbeln aus der Bewegung heraus, sondern der liegt da oft einfach flach. Aber dann soll er es halt lieber so machen als gar nicht. Und da sehe ich immer noch also unsere Trainer oder generell die Trainer in der Verantwortung zu unterstützen. Das Tool, was wir gebildet haben, bietet das auch. Der Mentor gibt Hinweise zu Trainingseinheiten, der kann das mit dir ausarbeiten, der kann auch einen Trainingsplan mit dir formulieren. Das, was er noch nicht hat, ist, dass es visualisiert ist. Das heißt, es ist noch nicht visualisiert, wie die Bewegung aussieht. Was er machen soll, das kriegt er schon gesagt. Aber da muss er aus dem Text heraus das für sich visualisieren, ne?
Okay, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich führe eine Technik auf dem Platz aus, ich filme das ab und dann kann ich das quasi diesem KI-Mentor geben und der gibt mir dann schriftliches Feedback, aber eben nicht visualisiert.
Genau, das Video ist da, das bleibt auch bestehen. Und auf Basis dieses Videos bekommst du deine Rückmeldung, eine Bewegungsanalyse, einmal sehr kurz zusammengefasst, dass du es direkt auf dem Platz umsetzen kannst mit ein paar Stichpunkten, Coachingpunkten. Und dann nochmal, wenn du es willst, für zu Hause ausführlicher. Das ist beides. Das Video wird auch abgespeichert, das bleibt in deinem Profil, das ist für dich zugänglich. Das ist nicht einfach verloren danach, deine Analyse. Und die Videos basieren, die sind aufeinander aufgebaut. Das heißt, wenn du ein Ziel hast, die Flugkurve, den Flugball zu verbessern, dann geht er auch auf die vorherige Situation ein und erkennt, ob du das in dem Video besser gemacht hast als in dem vorherigen. Aber er kann dir noch nicht, ich denke mal, dass das schon auch irgendwann kommen wird, aber wir haben keinen Avatar, der dir das in der sauberen Bewegung, wie sie idealtypischerweise auszusehen hat, wiedergibt.
Wie ist deine Erfahrung damit? Also wie gut die Spieler das dann umsetzen, weil dann braucht es ja quasi auch eine gewisse Lesekompetenz. Da sagt man dann ja auch immer, die wird angeblich
Ja.
immer schlechter. Also wie gut setzen die das dann um, so ein schriftliches Feedback?
Ja, das ist altersspezifisch programmiert. Das heißt, ein 11-, 12-Jähriger kriegt eine andere Formulierung, als wenn ich das jetzt mit einem sportwissenschaftlichen Hintergrund mache. Das ist schon mal der Fall. Und das andere ist, man kann ja immer wieder nachfragen, wenn man in der Lage dazu ist, falls man was nicht versteht. Und es ist eigentlich so prägnant kurz gehalten, dass es schon klar ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, der menschliche Körper hat ja auch ein eigenes Feedback-System. Es ist schon so, dass wir spüren, ob die Bewegung gepasst hat oder nicht. Hinzu kommt dann, das Video selbst zu sehen, ist schon mal ein Riesenmehrwert. Das machen wir auch sehr wenig in unserer Sportart. Wenn wir jetzt aus dem Tanzen kommen zum Beispiel, dann haben wir Spiegel und sehen uns stetig. Und im Fußball ist es tatsächlich tendenziell eher so, dass das erste Mal, wenn wir uns sehen, ist wahrscheinlich eine mannschaftstaktische Analyse und dann wenn ich dann blöderweise vielleicht auch mal drankomme, dann habe ich da gerade einen Bockmist gebaut oder einen Fehler gemacht. Das heißt, die Zugänglichkeit läuft tatsächlich oft, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unterstellt ist. Es ist nicht didaktisch aufbereitet, dass man sich erstmal selbst sieht, dass es lobend geht und dann irgendwann mal im Mannschaftsverbund ist, sondern dass es relativ schnell in den Mannschaftsverbund kommt und sagt, guck mal hier, was hast du da für einen Käse gemacht? Und das hilft natürlich in dem Tool auch nochmal. Das Video lässt sich parallel durchlaufen. Dann hast du die zwei, drei Coaching-Punkte, die so eigentlich gesetzt sind, wie veränder deinen Oberkörper, guck auf deinen Blick, deine Fußspitze ist nachdargestellt. Also das sollte relativ gut umsetzbar sein. Auch, ja.
Du warst ja im Podcast Technik vor Taktik und
Ja.
das fand ich eigentlich, ja, finde ich ganz cool, weil der Host ist dann ja auch
Ja.
selbst Techniktrainer, Marcel
Absolut, ja.
Steffen.
Ja.
Und der hat ja quasi so ein Coaching-System, nennt er das ja immer. Und er sagt ja, er möchte seine Spieler quasi dazu befähigen, dass sie dieses Coaching-System einmal verstanden haben und sich dann selbst coachen können. Also ich glaube, dass diese Kombination aus dem KI-Feedback und dann auch eben ja so allgemeingültigen Dingen wie diesem Coaching-System vom Trainer, das ist dann auch so diese Kombination ist, die das ein bisschen ausmacht einfach.
Toll, also ich glaube, der benutzt den Begriff, ist es nicht technikintelligent?
Ja, ich glaube
Technikintelligente
ja.
Athleten, ne? Das
Ja.
gefällt mir auch unfassbar gut. Ich habe ihn auch zu uns eingeladen, dass er zu uns mit den Kindern nochmal was machen wird. Also halt ich viel von tatsächlich, auch durch kleine Veränderungen große Hebel zu bewirken. Was ich bei ihm im Podcast angesprochen habe, wo wir nicht viel drauf eingegangen sind, was aber auch nicht so dramatisch ist, ist, dass ich denke, dass man über andere Sportarten auch nochmal einen ganz guten Zugriff auf die Veränderung der Bewegungsqualität hinbekommt. Und der KI-Mentor gibt dir auch Rückmeldungen durch andere Sportarten und bezieht es auf den Fußball. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich einfach glaube, wenn wir haben uns für die Hauptsportart Fußball entschieden und wir machen parallel zum Fußball eine andere Sportart, ne, das ist dann ein sogenannter Transfer. Und das heißt, das ist ein proaktiver Transfer. Das heißt, der nächste, also die Hauptsportart ist gesetzt. Die mache ich 3, 4, 5 Mal in der Woche, wie oft auch immer. Mache zusätzlich zum Beispiel Inlineskaten oder Kickboxen oder irgendwas anderes, Tanzen. Dann wird sich perspektivisch die Bewegung im Fußball verändern. Durch die neu hinzugelernte Sportart. Das heißt, die Hüftstellung wird sich verändern, weil du neue Muskulaturen, mehr motorische Einheiten bildest in dem Bereich. Und dadurch wird sich dein Technikbild ja auch verändern. Und das Interessante ist grundsätzlich, wir sind ja eine situative Sportart. Das heißt, wir sprechen ja oder sollten ja auch über Spielwirksamkeit sprechen und nicht nur darüber, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt, ja, wie beim Turnen im isolierten Bereich, Bewegungsweltmeister. Und da kommt es dann immer noch mal auch wieder auf den Technikbegriff drauf an. Also das heißt, aus welchen Techniktheorien kommen denn die Informationen auch für den KI-Mentor? Da kann man ja stark differenzieren, ob man eine Phasenstrukturanalyse zum Beispiel bekommt, mit den verschiedenen Phasen oder ob man jetzt aus dem englischsprachigen Bereich gibt es ja das Constraint-Led Approach, wo es jetzt ein bisschen mehr darum geht, in den situativen Kontext das Ganze einzusetzen. Und am Ende geht es darum, dass die Spiellösung da ist. Und dann denke ich auch immer, das muss erstmal in der Breite jeder Trainer auch in der Form können. Und wenn ein sehr gut ausgebildeter Trainer halt, oder gut ausgebildeter Trainer das alles abdeckt und kann und wahrscheinlich auch mein Favorit wäre, klar. Aber in der Breite eine Bewegungsanalyse zu machen, zu überlegen im situativen Kontext oder im isolierten Bereich, da zu differenzieren, sich da auf diese entsprechenden Quellen auch zu beziehen, ist, glaube ich, nicht ganz einfach.
Aber wie sieht das denn dann bei dem KI-Mentor aus? Also wenn ich mir ein Feedback geben lassen Und ich würde dann, ja, okay, ich kann natürlich theoretisch auch von der Spielszene dem was schicken, ne? Aber
Ja, geht auch, ja.
okay, aber also wie sehr kann der KI-Mentor auf das Thema Spielwirksamkeit eingehen oder hat er eher so ein vorgefertigtes Bild von der Technik und gibt dann so eben die Rückmeldung, also.
Der Spieler entscheidet, ob er die isolierte Technik sich analysieren lässt oder ob er eine Technik unter Druck analysieren lässt. Und im Backend sitzt dann natürlich der Prompt, der von uns gesetzt wurde, der dann an die Quellen geht und der dann in diesen Momenten, natürlich sind wir darauf abhängig, dass der Spieler dann den richtigen Haken setzt, aber so gewährleisten wir dann schon, dass die richtige Situation abgefragt wird oder analysiert wird.
Ja, cool.
Ja.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen, weil du bist quasi auf das oder hast was gesagt, was mich so auf das Thema Fehlerkultur gebracht hat, dass du meintest, dass man im Mannschaftstraining diese eigenen Themen, die man hat, dann gar nicht so richtig umsetzt, weil man eher auf Sicherheit geht und dann die Dinge gar nicht ausprobiert und übt oder weniger, als wenn man jetzt allein für sich trainieren würde. Das hat dann ja auch irgendwie was damit zu tun, dass man als Trainer ja vielleicht so eine Kultur schafft, in der das mehr gemacht wird. Hast du dich da oder wie hast du dich da vielleicht schon als Trainer dann noch mit auseinandergesetzt, wie du das dann gewährleisten möchtest und was würdest du da den Hörern empfehlen, dass das vielleicht auch im Mannschaftstraining dann mehr passiert?
Ja, also ist natürlich keine einfache Situation, wenn man im ambitionierten Fußball ist. Ich als Trainer stelle am Wochenende auf. Und vor dem Hintergrund wird es ja immer die Situation geben, dass der Spieler am besten irgendwie mir gefallen will und das versucht, das umzusetzen, was ich vielleicht sehen möchte, sodass er am Wochenende spielt. Dann ist die Frage, wie viel Selbstsicherheit hat er, dass ich sage, okay, ich mache hier den größten Käse, egal ob ich jetzt sage, hier, wir haben jetzt hier die Phase, probiert euch aus. Natürlich kann das stattfinden und ich kann das in einer gewissen Form auch simulieren. Und dass alle da in der Situation, wenn man dann etwas, ne, sind wir beim Neulernen, Umlernen, das sind ja auch Differenzen, ne, dass etwas neu zu lernen einen anderen Anspruch, als etwas umzulernen. Beim Umlernen sind wir bei Interferenzen, bei Negation. Da reden wir ja auch über Frustration. Und dann ist immer die Frage, wer von meinen handelnden Spielern lernt vielleicht neu, lernt vielleicht um und in welchem Maße lernt er um? Wie hoch ist die Frustration? Das ist das Konfliktpotenzial. Ne? Wir haben ja so eine Kurve, dass man sagt, irgendwie, wenn ich 80% von dem, was ich da mache, kann, dann bin ich da, kommt kaum was Neues dazu. Wenn ich aber nur 20% von dieser Anforderung kann, dann entsteht Frustration. Und wenn man so in dem Bereich bei 50-50 liegt, dann liegt eventuell das Lernen im optimalen Bereich. Man ist frustriert, aber man hat trotzdem Erfolgserlebnis und man kommt weiter. Und das so hinzubekommen in einem Training, dass die Überforderung so stattfindet, das ist natürlich wünschenswert. Aber es kommt immer auf das Setting drauf an und inwiefern ist die andere Person davon eingespannt, ob der Ball kommt oder nicht kommt. Und wie entsteht dann eventuell auch der Druck innerhalb der Mannschaft und innerhalb der Gruppe auf denjenigen? Da muss es schon relativ homogen sein, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein Punkt, wo man an diese Setting-Punkte, glaube ich, anknüpfen muss, um diese den Lernoptimum zu erreichen. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es unabdingbar ist, ungesehen von anderen, von allen, die einen bewerten, Dinge zu üben.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass es einfach ganz wichtig ist, dass es stattfindet. Und dieser Aspekt, den du genannt hast, beziehungsweise, also ich finde halt ganz wichtig, dass es im Mannschaftstraining irgendwie auch stattfindet, dass man Dinge als Spieler ausprobieren kann, ohne dann permanent die Sorge haben zu müssen, dass sich das jetzt irgendwie negativ auf meine Nominierung auswirkt. Auch wenn das natürlich irgendwo die Realität ist, aber vielleicht kann man auch gezielte Form dafür benutzen, wo man das einfordert und einem das vielleicht dann sogar positiv irgendwie ausgelegt wird, wenn man das als Trainer hinbekommt,
Ja, es
weil ich brauche ja den Gegnerdruck, um es zu trainieren, ne?
klar,
Also.
klar. Ne? Also es gibt ja die Situation, dass der Cheftrainer dann mal weggeht oder so. Oder es gibt die Situation halt, dass man ja auch Lernen beurteilen und bewerten könnte. Wie schnell ist da der Fortschritt, die Anpassung da? Ne? Ist auch gut, ist auch wichtig, finde ich notwendig. Aber ich glaube auch, dass es un komplett unabhängig davon, und da gibt es bestimmt richtig tolle Settings und Möglichkeiten, und das soll jetzt nicht von mir so dargestellt werden, als würden wir in Fußball Deutschland hier nur die Druck da im Training verspüren und haben. Also es gibt da bestimmt auch wirklich tolle Lernklimas. Und aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass ich gewisse Sachen mit mir selbst auch aushandeln muss und üben muss und ausprobieren muss, wo ich für mich einen geschützten Raum habe.
100%, weil das dann ja auch einfach dir dann dabei hilft, dass im Mannschaftstraining, wenn du da mehr Selbstvertrauen mitbringst, dann wirst du es auch eher im Training dann machen.
Anwenden, ja.
Genau. Und ja, so ergänzt sich dann, glaube ich, beides einfach.
Ja,
Ja.
ist ja die Frage auch, jetzt alle mit einem schwachen Fuß. Okay, jeder hat einen schwachen Fuß und wir haben alle einen schwachen Fuß, aber die sind ja unterschiedlich schwach. Und es werden sich alle ausprobieren, aber wie viel probiere ich dann mit dem schwachen Fuß aus? Wenn ich weiß, ich gehöre nicht zu den sicheren mit dem schwachen Fuß, dann werde ich nur die Sachen versuchen zu machen und anzuwenden, dass sie sicher oder halbwegs sicher noch klappen. Dann, wenn ich da schon der Schwächste bin, dann probiere ich mich ja nicht noch aus, wo ich weiß, es wird ja jetzt noch schwächer erstmal oder wird noch weniger klappen. Das mache ich ja dann nicht. In der Regel. Vermutlich, vielleicht.
Ja, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, vielleicht noch mal so, dass der Zuhörer noch mal so ein bisschen was Sortiertes hat. Was wären so für dich so die drei, ja, Stichpunkte, die ein Trainer aus dieser Folge für sich mitnehmen könnte, was du denen ja mitgeben möchtest?
Genau, ich glaube, das eine ist, nochmal für sich klar zu werden, was für ein Alter haben die Athleten? Wie kommen die in mein Training an? Was haben die schon möglicherweise am Vormittag erlebt? Wie kann ich denn entsprechend mein Training auch gestalten, dass ich sie auf einer personalen Ebene, vielleicht auch mentalen Ebene fördern kann, neben den technisch-taktischen Themen? Und wie kann ich vielleicht auch meine Rolle dafür nutzen? Ja, wir schimpfen alle darüber, dass die Bolzplätze leer sind, aber ich kann vielleicht auch was dafür tun. Ich kann vielleicht Hausaufgaben geben. Klingt so blöd, ne? Lehrer, ja, Hausaufgaben. Aber Aufgaben geben, die die Kinder für sich üben müssen. Und dann wird der Bolzplatz vielleicht auch wieder ein bisschen voller. Also können wir das Ganze auch vielleicht initiieren. Und wir können das auch so nutzen, dass die Kinder vielleicht mit einer gewissen Vorahnung oder mit einer gewissen Vorkenntnis in mein Training kommen. Das Thema Flip the Classroom. Ich kann Aufgaben stellen, die setzen sich damit auseinander, schon auf dem Bolzplatz und kommen dann vorher in mein Training und haben schon sich ein bisschen darauf vorbereitet, auf eine technischen oder taktischen Variante oder, naja, wenn ich eine taktische Variante übe oder trainiere, kann das ja eine dafür notwendige technische Situation sein. Also ich glaube, das kann unabhängig von KI, Digitalisierung, die man bestimmt auch so für sich nutzen kann, um mehr Zeit zu gewinnen im Training, aber auch nicht digitalisiert laufen.
Und dann zur Abschlussfrage, das ist immer die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Ja, natürlich ist es das Schönste, gerade wenn, also ich bin fast nur im Nachwuchsbereich tätig, wenn man die Kids lächelnd irgendwie vom Platz gehen sieht. Das ist klar. Für mich persönlich aber noch so ein Moment, den ich nicht vergessen werde, war der Gewinn der deutschen Schulmeisterschaft, als wir hier begonnen haben, 2015. Das mit der Gruppe dann in Bad Blankenburg zum deutschen Schulmeister, die deutsche Schulmeisterschaft zu gewinnen und das zu durchlaufen, diese Emotionen da in jedem Spiel zu haben, das Miteinander. Und dann mit Abpfiff, das war schon gigantisch, ja.
Ja, glaube ich, sehr cool. Dann auch vielen Dank nochmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr
Und
gerne.
für die Hörer auch nochmal, ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Super, vielen Dank.